Ihr Lieben, ich möchte mit euch nochmal den letzten Vers von dem dritten Kapitel im Jakobusbrief anschauen, wo ich letzten Sonntag so einen Hänger hatte. Aber heute nur dieser Vers als Predigtext, Jakobus 3, Vers 18. Der geht nicht? Okay, alles klar. Wir sind noch in der Experimentierphase mit dem neuen Beamer. Ja, passt. Diesmal nicht in eigener Übersetzung, sondern in der Einheitsübersetzung von 2016. Ich lese uns vor: Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden von denen gesät, die Frieden schaffen. Was bedeutet Frucht der Gerechtigkeit? Da haben wir auch am vergangenen Mittwoch beim Im Glauben wachsen uns nochmal den Kopf zerbrochen und haben gemerkt, irgendwie ja und irgendwie doch nicht so gut zu greifen. Was bedeutet Frucht der Gerechtigkeit? Was mir so klar geworden ist, jetzt nochmal in der Vorbereitung für heute, und da möchte ich anfangen, was so die Frucht der Gerechtigkeit betrifft. Gott ist der Ausgangspunkt von allem. Es geht um seine Gerechtigkeit, weil seine Gerechtigkeit sicherstellt, dass das Leben so funktioniert, wie es von ihm gedacht ist. Er ist der Schöpfer, durch den diese Welt designt wurde, durch den das Leben, unsere Existenz, ihre Gesetzmäßigkeiten hat. Und wo wir diese Gesetzmäßigkeiten missachten, da entsteht Durcheinander, funktioniert es nicht mehr richtig, geht was kaputt, entsteht Schaden, wird es schmerzhaft, schrecklich, grauenvoll, qualvoll, entsetzlich und so weiter. Und wenn Leben gelingen soll, wenn es gesunden soll, dann ist es wichtig, dass die Werte der Gerechtigkeit gelebt werden. Wo Gottes Gerechtigkeit erkannt wird, wo sie ankommt, da kann sie dann auch Frucht bringen. Und da läuft es dann nicht mehr so alles schief und quer, sondern dann läuft es viel mehr so, wie es eigentlich gedacht ist. Und das dann trotz aller Unvollkommenheit und Fehlerhaftigkeit kann Gott dann darin trotzdem wirken. Also, die Gerechtigkeit Gottes bringt Frucht, das habe ich jetzt mal hier eingefügt, indem die Werte der Gerechtigkeit gelebt werden. Das ist das, was ausgesät werden soll. Und es soll ausgesät werden, zum Beispiel durch Leute, die hier vorne stehen, wie predigen. Es soll ausgesät werden durch Eltern, die ihre Kinder erziehen, durch Lehrer, die in der Schule was weitergeben. Es soll vermittelt werden durch Vorgesetzte, durch Politiker, durch Verantwortungsträger, man könnte sagen, alle Leute, die die Möglichkeit haben, etwas zu beeinflussen, also Machthaber, die was machen können, beeinflussen können, ganz allgemein. Das ist das, was ich versucht hatte, so deutlich zu machen im dritten Kapitel vom Jakobusbrief, was da auch mit im Blick ist. Es betrifft alle Menschen im Grunde. Es gibt aber auch einen zweiten Aspekt der Gerechtigkeit. Das hat mit dem Kernproblem dieser Welt zu tun, mit unserer Existenz in dieser gefallenen Schöpfung, mit all dem Mist, der halt eben so passiert, ob es ein Erdbeben ist oder ob es ein Krieg ist, der dann von Menschen gemacht ist oder was auch immer ja, hier in dieser Welt passiert. Das Kernproblem in allem, wie wir unterwegs sind als Menschen in dieser Welt, ist, dass wir so leben und so verhalten, so mit der Schöpfung umgehen, als gäbe es keinen Gott. Als gäbe es keinen Gott, dem das von ihm geschaffene Leben heilig ist. Und als würde Gott das alles einfach so widerspruchslos hinnehmen, was wir da treiben und anrichten, so verhalten wir uns. Gott nimmt es nicht einfach widerspruchslos hin, auch wenn er sich im Hintergrund hält. Das Wichtigste und Entscheidendste, das hat er von sich vor 2000 Jahren in diese Welt reingegeben. Das ist unser christlicher Glaube. Und das hat er uns anvertraut für seine Menschheit. Das ist, dass der Tod von Jesus Gottes endgültiges Nein ist zu allem gottlosen und allem lebensfeindlichen Verhalten. Wer dabei bleibt, der wird früher oder später ernten, was er gesät hat. Gott will das nicht, deswegen hat er sich auf die Suche nach uns gemacht, deswegen ist er gekommen, Und genauso wie er im Tod von Jesus ein endgültiges Nein zu aller Gottlosigkeit und aller Lebensfeindlichkeit gesprochen hat, genauso hat er in der Auferstehung von Jesus sein endgültiges Ja zu seiner Liebe zu uns gesprochen. In der Taufe wird es eigentlich wunderbar sichtbar, was ich gerade gesagt habe. Da wird es körperlich erfahrbar für den, der sich taufen lässt. Man kann sagen, in der Taufe ertrinkt ein Mensch in seiner eigenen Gottlosigkeit und Lebensfeindlichkeit. Und Jesus stirbt unseren Tod. Der heilige Gott kommt rein und erleidet das gleiche Schicksal, was eigentlich uns gebührt. Aber Gott lässt keinen fallen, der seine Hilfe bei Gott sucht, der seine Rettung bei ihm sucht. Und deswegen hat Gott auch Jesus wieder auferweckt und ihm wieder hochgeholt werden aus dem Taufwasser. Da wird genau dieses deutlich. Und wenn man dann so den komplett nassen Täufling dann aus dem Wasser steigen sieht, ist das eigentlich auch ein wunderbares Bild davon, so pudelnass wie der überall ist, eingehüllt zu sein in die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, die wir selber uns gar nicht geben können, weil die ruiniert ist. Wer sich fragt, ja, wie kann ich jetzt so meine Rettung bei Jesus suchen? Das heißt, einfach sich auf ihn einlassen, so wie er sich einem zeigt, wie er einem begegnet, sich seiner Regie unterstellen, ihn ernst nehmen mit dem, was er sagt, ihm das Recht an unserem Leben wieder zurückgeben und letztlich zu sagen, ich möchte ganz dir gehören. Das ist auch das, was wir uns im Abendmahl nachher vergegenwärtigen, wenn wir das Brot empfangen. Das soll ja den Körper von Jesus darstellen, als das für uns gebrochen, als sein für uns gebrochener Körper, dass wir Jesus als den ewigen König der Könige, der für uns leibhaftig gekommen, gestorben und auferstanden ist, der jetzt durch den Heiligen Geist bei uns ist, dass wir den, so wie wir das Brot essen, möglichst tief in uns aufnehmen und in uns wirksam werden lassen. Und wenn wir dann den Traubensaft rumgeben, die Frucht des Weinstocks, dann können wir, wenn wir den zu uns nehmen, Jesus um die Gnade bitten, dass er uns mit seinem Geist durch sein kostbares, für uns geflossenes Blut von all dem reinigt, was an Bösen in unser Leben reingekommen ist, was wir vielleicht kennen, was wir sehen oder auch was verborgen ist. Und dass er uns mit seinem Leben erfüllt. Sein Blut steht ja auch für sein Leben, das nicht nur geflossen ist für unsere Sünde, sondern das auch uns, der uns auch mit seinem Leben erfüllen möchte. Also, Gottes Weg, für Gerechtigkeit zu sorgen, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt und gleichzeitig barmherzig dabei ist, das hat er in Jesus deutlich gemacht, dass er uns unsere Sünde vergibt, aber uns auch mit unserer Sünde konfrontiert, damit es besser werden kann in dieser Welt. Dieser Weg Gottes, gleichzeitig für Gerechtigkeit zu sorgen und barmherzig zu sein, der soll allen Menschen bekannt werden, damit es hoffentlich bei ihnen zündet. Und das habe ich jetzt hier noch als Punkt 2 mit ergänzt. Gottes Gerechtigkeit soll auch auf diese Weise Frucht bringen können, weil er Gerechtigkeit geschaffen hat, indem er selber geblutet hat, weil wir das nicht hinkriegen. Und jetzt die beiden Sachen, die ich da ergänzt habe, die Frucht der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, die will Frucht bringen in dieser Welt. Zum einen, indem wir ja, die Gerechtigkeit leben, unser ethisches Verhalten, wie wir uns benehmen, wie wir so drauf sind, was wir tun oder was wir lassen, aber eben auch, dass wir das Evangelium den Menschen weitergeben, dass sie Frieden mit Gott finden können. Und für beides, und das wird ja hier deutlich in dem Text, für beides ist es wichtig, dass es in Frieden geschieht. Denn nur wenn es auf eine gute Art und Weise vermittelt wird, was Gott von uns will oder was er uns schenkt, dann kann es auch in einer guten Art und Weise aufgenommen werden und in uns wirksam werden. In Frieden, das ist so wichtig, weil leider entweder in der Erziehung, wo wir aufgewachsen sind vielleicht, oder in der Gemeinde, wo wir groß geworden sind, oder ja, wo wir das Evangelium vermittelt bekommen haben, dass das immer wieder mal vergessen wird, leider. Oder vielleicht gar nicht richtig gesehen wird, gar nicht richtig verstanden wird, dass das wichtig ist, in Frieden das Wort Gottes weiterzugeben, damit es auf fruchtbarem Boden fallen kann. In der Vorbereitung, ich bin jetzt schon ein paar Wochen mit dem ganzen Text unterwegs und irgendwann mal die zurückliegenden Wochen kam mir plötzlich so ein Stichwort in den Kopf und da bin ich erstmal zusammengezuckt und erschrocken, das Stichwort Gewalt, Gewalterfahrung. Dann dachte ich, passt doch nicht. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, naja, aber Gewalt ist das Gegenteil von Frieden. Bei Frieden, da herrscht keine Gewalt, da ist kein Druck, was auch immer. Ich habe dann nochmal bei Gewalt nachgeguckt, habe dann ein schönes Online-Buch gefunden, Wörterbuch gefunden, wo das sehr schön aufgelistet ist, so die verschiedenen Bedeutungen. Und da war nochmal zu sehen, also Gewalt ist nicht nur negativ, es ist einfach die Möglichkeit, was zu tun, eine Befugnis zu bestimmen, das ist eher neutral. Es kann auch eine Kraft, eine Stärke sein, so ein hoher Grad. Es zog ihn zu ihr mit unwiderstehlicher Gewalt. Also da ist Gewalt ganz harmlos, er ist einfach von seiner Liebsten angezogen. Also das Wort Gewalt ist jetzt nicht an sich negativ, aber das dritte Bedeutungsfeld, was da angegeben war, und da habe ich echt gewusst, warum Gott mir dieses Stichwort gegeben hat, das hat nämlich mit Zwang zu tun. Zwang ist das Gegenteil von Freiheit. Freiheit ist wichtig, damit man im Frieden leben kann. Und dann war unterschieden zwischen roher körperlicher Gewalt. Ich meine, das ist das, was man dann so vor Augen hat, wenn der Krieg geführt wird oder sowas, oder wenn ein Vater auf seine Kinder eintrischt oder die Mutter schlägt im Beisein der Kinder und das macht was mit denen. Das ist so offensichtlich beängstigend, kann auch wirklich körperlich verletzen und schädigen, tödlich sein. Aber es war als zweites auch noch angegeben, Willkür, als eine zwingende Gewalt. Ja, das macht was mit den Leuten, wie sich jemand verhält, weil es nicht einzuordnen ist, willkürliches Verhalten. Wenn Eltern einfach aus einer Emotion raus ihre Kinder schlagen und die Kinder können es nicht einordnen, dann machen die Kinder eine Gewalterfahrung und das traumatisiert ihre Seele vielleicht in einer gewissen Weise. Unrechtmäßiges Vorgehen unter Ausnutzung einer Machtstellung. Fand ich eine spannende Formulierung. Unrechtmäßiges Vorgehen unter Ausnutzung einer Machtstellung. Man kann von hier vorne manipulieren. Könnte jetzt Ängste wecken oder Schuldgefühle oder sonst irgendwas. Es kann zum Teil sehr subtil ausgeübt werden. Was hilft der Frucht der Gerechtigkeit, dass sie in Frieden gesät werden kann? Hab da so Leute vor Augen, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, die diskutieren so lange, bis der andere es einsehen muss. Ja, dass er recht hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit so Menschen, wenn ich die erlebt habe, ich fand es immer unangenehm, das war so irgendwie, ich sehe es anders, ich kann es nicht so gut in Worte fassen, ich kann es nicht so gut greifen, ich spüre, irgendwas ist komisch, aber der andere argumentiert so genau und so zutreffend irgendwie, dass ich dem nichts entgegenhalten kann und dann ein paar Monate später zeigt mir Gott, nee, da war tatsächlich was der andere übersehen hat in seiner Logik. Aber ich habe mich platt gemacht gefühlt. Oder wie ist das jetzt, wenn wir als Eltern bei unseren Kindern sehen oder man in der Gemeinde sieht, da läuft was falsch, wenn man dem anderen so lange seine Fehler vorhält, bis er es endlich kapiert. Es ist gut, es ihm einmal zu sagen, vielleicht ein zweites Mal, aber irgendwann ist dann auch gut und dann muss man da auch wieder aufhören. Sag mal so, dem anderen mit Macht die Augen aufreißen, für das, was er noch nicht sehen kann oder auch nicht sehen will. Es hat was mit Respekt zu tun, dass ich es nicht mache, wenn ich merke, er will das nicht. Macht Gott bei uns auch nicht so. Wie schnell sind wir dabei, auch aus guten Motiven raus, vielleicht eine bestimmte Sichtweise oder ein bestimmtes Verhalten beim anderen erreichen zu wollen. Das heißt, die Ehepartnerin, jetzt mach doch mal irgendwie, mal abends die Rollläden runter oder sowas und die macht es nicht. Und oder Kinder sollen die Spülmaschine leer räumen und es natürlich freudig machen, auch wenn sie überhaupt keinen Bock drauf haben. Ja. Oder mit dem Arbeitskollegen, mit dem Chef, mit Untergebenen oder mit Höhergestellten oder wie auch immer. So dieses Einwirken wollen, bis er das macht, was man will. Es gibt so Zwangsmittel, die wir so drauf haben, wo wir Druck ausüben. Und wenn es nicht so klappt, dann drohen wir vielleicht oder bestrafen, werden mit der Stimme laut, eine Drohgebärde. Da gibt es ja die verschiedensten Formen. Manchmal reicht auch eine Geste des Missfallens, einfach nur so ein vorwurfsvoller Blick, wie kannst du nur? Oder ein enttäuschter Tonfall in der Stimme. Und also, das ist so variantenreich, was der Feind da bei uns entwickelt hat, wie wir auf eine ganz subtile Weise Gewalt ausüben können, Zwang ausüben können und dann eben nicht in Freiheit, nicht im Frieden das Wort Gottes ausstreuen, den Samen weitergeben. Sagen, was ist jetzt, das sind die Wertmaßstäbe Gottes, die gut sind fürs Miteinander, fürs Zusammenleben. Oder wie sieht das Evangelium aus, wie ist es beschaffen? Kennt ihr die Aussage, verletzte Menschen verletzen Menschen? Es gibt welche, die nicken. Ja, ich glaube, die trifft ziemlich gut zu. Ich glaube, wenn unsere Seele einen Mangel erlebt an Ehrfurcht, Respekt, Wertschätzung ihr selbst gegenüber, woher soll sie dann auch wissen, wie man sich anderen Menschen gegenüber ehrfürchtig, respektvoll, wertschätzend verhält? Wo soll sie das wissen? Oder wenn meine Seele mittels Zwang, Übermacht, Überlegenheit, die ich erlebt habe, vielleicht in meinem Elternhaus oder in der Gemeinde oder in der Schule oder am Arbeitsplatz, wenn meine Seele da ja, durch Angst geformt wird, durch Druck geformt wird und sich dann ausrichtet, ja, woher soll sie dann wissen, dass man das vielleicht nicht machen sollte im Verhalten, das man selber anderen gegenüber an den Tag legt. Und da gibt es auch so eine ganz fiese, heimtückische Form der Gewalterfahrung. Das ist, wenn Leute für einen eine ganz große Bedeutung haben, wenn die wichtig sind für die eigene Seele, damit sie Frieden haben kann. Und diese Leute verhalten sich vielleicht so, dass sie entweder das vermitteln oder das vermitteln. Das heißt, ich passe ins Schema, sie sind zufrieden mit mir. Und das heißt, ich passe nicht ins Schema, sie hätten mich lieber anders. Aber anders bin ich nicht. Also denkt die Seele, dann müsste ich ja weg sein. Aber das kann die Seele nicht, wenn die Leute mir wichtig sind. Also, was macht man? Man passt sich dann vielleicht an, weil man die Bestätigung haben möchte. Und sich anpassen ist ja an sich nichts Schlechtes. Also das ganze Leben funktioniert nur, wenn wir uns immer wieder anpassen und einfügen und so weiter. Aber aus solchen Motiven, um das zu vermeiden und um das zu bekommen, sich deswegen anzupassen, das ist höchst ungesund für unsere Seele. Es ist im Grunde auch Manipulation, weil man anschließend dann, wenn man sich anpasst, dann kriegt man diese Bestätigung, aber nicht aus einem Frieden raus, aus einer Freiheit raus, sondern um angenommen zu sein. Und das ist ja keine gute Sache. Ich bin so froh, dass unser Gott da anders ist. Ich bin so froh, was Jesus vor 2000 Jahren uns gezeigt hat mit seinem Sterben. Es ist mir die letzten Wochen so aufgefallen, als ich jetzt mit dem Thema Gewalt mich beschäftigt habe, weil es sind ja viele Sachen auch in der Bibel, wo man so den Eindruck hat, so Gott haut rein. Und, aber mit Blick auf Jesus ist mir klar geworden, wenn Gott da sein tiefstes Wesen offenbart hat in Jesus, dann ist Gott kein gewalttätiger Gott. Er ist ein gewaltiger Gott, ja, das ist er. Aber er ist nicht gewalttätig, sondern er hat die Gewalt auf sich genommen, die in dieser Welt ist. Gewalt entsteht durch das Böse, durch die Sünde oder auch dann durch unsere Reaktionen auf die Sünde, wo wir dann meinen, ah, da ist die Sünde, jetzt müssen wir das aber wieder korrigieren und dann greifen wir zu Zwangsmitteln, um den Himmel auf Erden zu schaffen. Da kommt Gewalt ins Spiel. Aber wenn so Frieden geschaffen wird, dass jetzt, ja, ich sag mal, der Putin der Ukraine den Frieden aufzwingt oder der Westen dem Putin den Frieden aufzwingt, das ist ja kein Frieden. Das ist ja nur eine Waffenruhe und irgendwann entlädt sie es wieder an anderer Stelle. Und Gott hat einen komplett anderen Weg beschritten. Ich wünsche uns, dass wir in den Frieden reinfinden können für unsere Seele, den Gott uns schaffen will. Denn dann können wir auch Friedensschaffende sein, so wie es da heißt, so wie es das Anliegen vom Jakobus ist. Ich könnte jetzt noch ganz viel zu sagen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Kommt einfach am nächsten Mittwoch, zum Beispiel im Glauben-Wachsen-Treff, da können wir weiter über die Thematik reden. Was mir jetzt noch wichtig ist, weil wir jetzt gleich ins Abendmahl gehen. Wenn bei dir irgendwas hochgepoppt ist, durch meine Ausführungen, was Gewalterfahrungen betrifft, sei es die eigene Familie, sei es die Gemeinde, wo auch immer, dann ist es ganz wichtig, dass du es nicht beiseite schiebst, weil Jesus dann dabei ist, sich an was zu was vorzutasten, wo er dich heilen möchte, wo er dich befreien möchte, wo er dir Frieden geben möchte, wo du ihn im Moment noch nicht so vielleicht in dir haben kannst. Deswegen lass dich ganz besonders in so einer Situation, wenn du in so einer Situation bist, lass dich ganz besonders einladen, das Abendmahl in Empfang zu nehmen, zu Jesus zu gehen. Er ist dafür in die Welt gekommen, damit diese Gewaltspirale ein Ende hat und dass wirklich Frieden entstehen kann und Frieden auch in deinem Herzen. Und sollte die Begegnung mit Jesus im Abendmahl dir nicht reichen, aber du merkst, da ist was, wir machen nach dem Abendmahl eine Lobpreiszeit und dann werden auch Leute draußen im Foyer sein, an die du dich wenden kannst, wo du für dich beten lassen kannst, falls du dann auch noch einen menschlichen Kontakt brauchst. Jesus möchte, dass wir Träger seiner Gerechtigkeit sein können. Das Lied, was wir vor der Predigt gesungen haben, das hat gestrotzt von wichtigen Inhalten, wo ich dachte, krass, was es für Lieder gibt. Ja, und das passt so zu dem, was Gott auf dem Herzen legt. Gott möchte Heil schenken, Frieden schenken, Gerechtigkeit etablieren. Und dazu ist er gekommen, dazu ist Jesus gekommen, dazu hat Jesus unsere Schuld auf sich genommen, damit wir Frieden finden können an seinem Herzen, in allen schmerzlichen Prozessen, die uns dieses Leben zumutet, dass wir in ihm, bei ihm geborgen sein dürfen, in dieser Zeit und dann auch für die Ewigkeit. Amen.